Aline, es gibt ja einen neuen Verkehrsminister. Das hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, weil du machst ja Nachrichtensperre, also deine eigene Nachrichtensperre, oder?
Nein, so ganz krass ist das nicht. Nachdem ich ja letztes Mal beim letzten Podcast auf den Deckel gekriegt habe, dass man so doll die Nachrichten nicht verweigern kann, lese ich jetzt zumindest den WhatsApp-Kanal von der Tagesschau mit den Überschriften. Und da stand auch in der Überschrift drin, dass das so ist.
Naja, Überschriften von der Tagesschau sind ja vielleicht dann besser als die Überschriften von der Bild-Zeitung, aber zumindest stimmt der Wahrheitsgehalt, was da drin steht, das ist ja schon mal was. Ja, also stand auch drin, hast du auch gelesen.
Ja.
Bilger, Herr Bilger ist es jetzt geworden. Also vielleicht können wir ja mal ganz kurz einordnen, was wir zu erwarten haben als Radfahrende, als Fahrradfahrer, als Verkehrspolitiker, die Fahrrad vorantreiben wollen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein positiver Schritt sein wird.
Hast du mehr Informationen zu der Person?
Ja, also der ist schon wirklich lange, das ist ein alter Hase, der ist gar nicht alt. Ich weiß sein Alter nicht genau, ich glaube noch unter 50 oder deutlich unter 50 sogar. Aber wirklich schon lange dabei, ich glaube seit 2008 im Verkehrsausschuss und auch im Verkehrsministerium unter Scheuer schon dabei gewesen. Staatssekretär im Verkehrsministerium gewesen. Also von daher, fachlich würde ich sagen, ist der natürlich voll im Game. Also selten ein Verkehrsminister drangekommen, der so lange schon genau in diesem Ressort auch arbeitet. Von daher kann man bestimmt viel Positives erwarten.
Also wenn man nicht Fahrrad fährt.
Ja, das ist jetzt so die Frage. Also der hat sich natürlich als CDU-Politiker und aus dem Ländle unten, wo die Autos auch gebaut werden, so ein bisschen damit hervorgetan, dass er an Techniken, also es heißt dann ja immer technologieoffen, dass er an Techniken festhält, die nicht funktionieren. Ich weiß immer nicht, ob ich das dann technologieoffen nehme. Er ist jemand, der das Verbrenner aus nach hinten schieben will. Er ist jemand, der sich gegen Tempolimit auf der Autobahn ausspricht und. Und trotzdem kann man natürlich solche Positionen haben, wenn man da arbeitet und als Verkehrsminister vielleicht dann ja auch ein bisschen zugänglichere Position einnehmen. Das kann ja sein. Also wir werden das beobachten müssen, glaube ich, was da passiert. Er ist kein ausgesprochener Fahrradgegner, aber ich glaube, es interessiert ihn einfach kaum, das Thema.
Okay, also kann man auch noch nichts darüber lesen, dass er irgendwas Positives zum Radverkehr oder zur Veränderung beigetragen hat.
Naja, aber da bin ich ja immer wieder, jetzt nehme ich mal Stuttgart oder eben genau diese Städte, wo die Autos auch gebaut werden, auch München zählt mit Sicherheit dann dazu, Ingolstadt, die setzen ja stark auf den Radverkehr, weil die sagen, die Ingenieure, die bei Mercedes, die bei Audi, bei BMW arbeiten sollen, wenn die keine Infrastruktur in der Stadt vorfinden, wo man sehr gut mit dem Fahrrad fahren kann, dann kommen die da gar nicht hin zum Arbeiten. Also die wollen nicht da arbeiten, wo ihre Kinder nicht mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Die wollen nicht da arbeiten, wo ihre Familie nicht Einkäufe mit dem Fahrrad machen kann. Die wollen nicht da arbeiten, wo Kinder und andere Familienangehörige mit dem Fahrrad nicht sicher unterwegs sind. Und deswegen ist das eine im Interesse des anderen. Also von daher, wenn er die Automobilindustrie hochhalten will, muss er Fahrradwege bauen.
Das ist so die Frage, ob das wirklich so ist. Also du hast mir ja eine ganz interessante Studie weitergeleitet und ich habe da mal so ein bisschen durchgeblättert und da waren auch ganz interessante Zahlen drin. Also zum Thema Sicherheit kann ich dir sagen, in Deutschland fühlen sich die Radfahrenden am sichersten.
Am sichersten ist gut, aber was heißt denn das am sichersten?
Wir können ja mal die Studie aufmachen. Lass uns da mal von vorne anfangen. Also Diamant, der Fahrradhersteller Diamant, hat eine Studie zum Thema E-Bikes in Europa veröffentlicht oder gemacht, mit der Unterschrift, alle fahren sie, aber die Regeln kennen zu wenige.
Welche Regeln? Das Veluminati-Buch der Regeln.
Das der E-Bikes.
haben wir ja gesagt, gilt gar nicht für E-Bikes.
Genau, also es gibt so ein paar Themen, die sie aufgemacht haben. Einmal das Akku-Thema, also was für Risiken sind damit irgendwie verbunden. Sie haben aber auch im Straßenverkehr so ein bisschen Halbwissen analysiert und unter anderem, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Thema Sicherheitsgefühl im Radverkehr, da haben sie unterschiedliche Länder gegenübergestellt, einmal die Dachregion, Niederlande, Dänemark, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Italien und mit 26% ist die Dachregion so, dass sie sagen, sie fühlen sich im Verkehr sehr sicher. Und wenn ich jetzt die 26% sage, ja klar, das hört sich nicht viel an, aber nehmen wir mal die Niederlande, von denen ja alle schwärmen und sagen, in den Niederlanden ist alles perfekt, die trennen die Verkehre voneinander, da fühlt man sich sicher auf dem Fahrrad. Die beantworten die Frage, ob sie sich sehr sicher im Verkehr fühlen, nur mit 20%.
Das ist schon, finde ich, auch ein enormer Unterschied. Ich finde beide Zahlen nicht besonders hoch. Allerdings ist ja die Frage nach sehr sicher und 26%, die sich sehr sicher fühlen, wäre ja schon viel, finde ich. Also das wäre schon auch gar nicht so eine schlechte Zahl, obwohl ich natürlich glaube, eigentlich sollten sich fast alle einigermaßen sicher oder sehr sicher im Verkehr fühlen können, wenn sie mit dem Fahrrad fahren. Da ist dann offensichtlich das Ergebnis noch weit von entfernt. Aber, und da hast du recht, dass da die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz besser abschneidet als Niederlande, Dänemark. Ja, das ist schon erstaunlich. Bei den anderen Ländern, die dann noch drin sind, Großbritannien, Frankreich, Schweden, da hätte ich mir das schon gedacht. Also Schweden vielleicht noch gar nicht mal, aber da hätte man das schon denken können. Aber die Niederlande und Dänemark finde ich schon erstaunlich.
Ja, und Dänemark sogar mit 18% nochmal hinter den Niederlanden. Also, ja.
Okay, was heißt das jetzt für uns? Alles ist gut, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass alles gut ist. Also die Studie, die geht ja noch weiter und spricht dann nochmal so ein bisschen darüber, ja, wie gesagt, was so die Annahmen sind. Aber die sagt auch, dass vieles schon in Sachen Sicherheit oder wie die Leute sich im Verkehr fühlen, vielleicht auch davon abhängt, wie informiert sie sind. Also sie fühlen sich vielleicht einfach nicht informiert genug, um sich sicher im Straßenverkehr zu fühlen.
Okay, das ist jetzt eine Umfrage unter Radfahrern gewesen.
Ja.
Und die fühlen sich nicht informiert, also die, da würden mehr Informationen mehr Sicherheit vermitteln.
Genau, also viele Leute wissen zum Beispiel gar nicht, auf welchen Wegen müssen, dürfen, können sie überhaupt Fahrrad fahren und wie schnell und was sind die Pflichten und was sind die Risiken?
Ja, das ist eigentlich ist das ein ganz guter Hinweis, finde ich. Das hast du recht, da mal drüber nachzudenken. Ich würde ja immer sagen, die Autofahrer wissen nicht, was Radfahrer dürfen. Aber Autofahrer sind ja in der Regel auch Radfahrer. Also ja. Meistens, also die meisten Autofahrer fahren ja auch Fahrrad. Deswegen, wenn man natürlich immer ganz leicht hin sagt, naja, die Autofahrer kennen ja die Regeln nicht, an die sich Radfahrer halten müssen, dann betrifft es die natürlich auch, wenn sie Radfahren, dann wissen sie die Regeln ja immer noch nicht.
Genau.
Also das sind ja wahrscheinlich so Sachen wie Überholabstand. Muss ich einen Radweg benutzen? Ja, nein. Darf ich auf der Straße fahren? Ja oder nein? Ich glaube, wenn ich in der Studie gelesen habe, da war auch das Thema Höchstgeschwindigkeit. Gibt es Höchstgeschwindigkeiten für Fahrräder? Das kann ich gleich mal sagen. Gibt es eigentlich nicht. Es gibt ja eigentlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung für Radfahrende. Ich kann mit dem Fahrrad eigentlich im Prinzip so schnell fahren, wie ich will, mit meinem Rennrad. Alles, was geht. Und tatsächlich auch überall, ja, wo es geht, außer auf Radwegen.
Also ich finde ja, das sagen die hier auch, dass 11% dieser Befragten setzen auf regelmäßige Wartungs- und Trainingsangebote. Trainingsangebote würde ich jetzt vielleicht auch mal diese Informationsgeschichten zählen. Und ein großer Aufruf am Ende dieser Studie ist, dass für Hersteller und der Fachhandel quasi die Hausaufgabe besteht oder die Handlungsaufforderung, ihre Kunden, ihre Zielgruppe viel mehr zu schulen in Sachen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was für Regeln gibt es eigentlich, damit sie sich eben sicherer fühlen. Und ich finde, da können wir doch einfach mal vorne anfangen und mal die Probleme aufzeigen, die die Studie hier sieht und den Leuten in unserem Podcast mal briefen, was geht nicht.
Okay, was ist denn da die Fragestellung?
Das erste Thema ist die Akkuvertrauenslücke, ein unterschätztes Risiko. 82% der Befragten wissen genau, dass ein ausgedienter Akku richtig entsorgt werden soll. Das ist ja schon mal richtig schön, dass das 82% der Befragten
das
wissen.
Das finde ich sogar viel.
Aber nur 56% der Nutzer geben an, dass sie sich im täglichen Umgang mit dem Akku sicher fühlen. Und lediglich 26% fühlen sich sehr sicher. Im Umkehrschluss bedeutet das, 44% verspüren eine erhebliche Unsicherheit beim Laden, Transportieren und Lagern eines Akkus.
Lass okay, uns aber doch das können mal wir ja, das können wir direkt ausräumen, glaube ich. Ich glaube, da haben wir so 3-4 Tipps parat, oder?
Genau, erster Punkt, laden. Wie lade ich denn einen Akku richtig?
Also das Entscheidende ist, den Akku natürlich an der richtigen Stelle zu laden. Also ich muss mal, von so einem Akku geht immer eine Brandgefahr aus. Gerade beim Laden ist die Gefahr noch mal etwas höher. Wie bei jedem Handy-Akku, wie bei jedem Laptop-Akku, steht natürlich in den Gebrauchsanleitungen drin, man soll den Akku beim Laden auch beobachten. Ob das jeder mit seinem Handy macht und dann da eine halbe Stunde, Stunde daneben steht, das lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Wenn ich das Risiko minimieren will, wenn ich also nicht dabei bin und dabei zugucke, wie der lädt, dann sollte ich zumindest mal eine feuerfeste Unterlage wählen, also auch eine Unterlage, die so stabil ist, dass der Akku nicht wackelt, nicht runterfallen kann, nicht sich verschieben kann. Ja, auch das Ladegerät muss ich auf einer feuerfesten Unterlage abstellen, weil auch das wird ja ein bisschen warm, könnte auch noch ein bisschen mehr warm werden. Natürlich keine unendlichen Verlängerungen, Mehrfachsteckdosen verwenden und solche Geschichten. Dann habe ich eigentlich schon ganz schön viel richtig gemacht. Da brauche ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen machen. Das mal so zu dem Ort, wie ich lade.
Okay, jetzt nehme ich meinen Akku zum Beispiel nicht mit ins Haus, sondern lasse das im Fahrrad stecken und lade es in der Garage. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten?
Naja, das, was noch wichtig ist, und das trifft jetzt für Akkus im ganz Allgemeinen zu, die dürfen nicht zu warm, also Wärme ist schlecht für Akkus. Ich darf nicht in der prallen Sonne, ich sollte es sowieso nicht in der prallen Sonne abstellen, ich darf es keinesfalls in Schaufensterscheiben, Gewächshäusern, sonst irgendwie hinstellen, weil dann wird es deutlich zu heiß für die Akkus. Die leiden dann dramatisch und in den Zuständen darf ich natürlich auf keinen Fall laden.
Und im Umkehrschluss bei Kälte?
Bei Kälte kann ich laden, ist gar kein Problem, da wird der Akku ja warm. Dem wird dann schon warm. Kälte hat auch wirklich tatsächlich keinen großen dauerhaften Einfluss auf Akkus. Während der Akku kalt ist, hat er eine deutlich geringere Kapazität. Also er hat viel, viel weniger Leistung. Das gibt sich aber, löst sich sofort auf, wenn er warm wird wieder oder wenn man im Warmen fährt.
Okay, weil der Akku dann eine gewisse Betriebstemperatur braucht, um erstmal leistungsfähig zu sein und das ja, braucht wieder Energie, oder?
Genau, im Winter wird er die auch nicht erreichen, weil er ja immer wieder runtergekühlt wird. Aber wenn ich also einen gekühlten Akku dann in die warme Umgebung, dann wird er auch seine Energie, volle Energieleistung zurückkriegen.
Hat das irgendeinen Einfluss, wenn ich mein Fahrrad jetzt über Nacht lade? Ich passe natürlich minütlich darauf auf und gucke, ob alles brennt oder nicht brennt. Aber das Ladegerät einfach dran stecken lassen, wenn es voll ist?
Ja, das kann man bei den meisten machen. Wir reden jetzt hier von qualitativ sehr hochwertigen Akkus. Also ich würde das jetzt nicht auf alles ausdehnen. Es gibt ja sehr einfache Systeme, aber wenn man im Fachhandel ein gutes Fahrrad gekauft hat, dann ist immer ein Batteriemanagementsystem sowieso verbaut und das BMS regelt das dann schon, da passiert nichts. Ja, es gibt natürlich auch Fahrräder ohne solche Managementsysteme, dann hast du aber ein Fahrrad gekauft, was du sicher nicht im Fachhandel gekauft hast.
Und wie ist es allgemein? Also bei dem Akku sollte ich mein Fahrrad regelmäßig mal auf Null fahren oder gibt es da irgendwie einen Richtwert?
Du kannst es ruhig auf Null fahren, aber musst du nicht immer unbedingt. Also macht ja auch keinen Sinn. Du wirst ja nicht mit den letzten Tropfen zu Hause ankommen. Meistens kommt man ja so 10-20% zu Hause an. Dann kann man ohne Probleme aufladen. Wenn man den Akku wirklich schonen will, dann lädt man halt nur bis 80%, wie bei den Autos auch. Ich kenne es von den Fahrradnutzern, dass sie einfach auf 100% hochladen. Und die meisten Akkus halten, wir haben jetzt ja schon Erfahrung, deutlich über 7, über 10 Jahre und haben noch sehr, sehr hohe Kapazitäten. Also ein richtig großes Problem gibt es tatsächlich nicht.
Nee, also ich weiß noch, mein erstes Lastenrad, das hatte, ich glaube, 35 bis 40.000 Kilometer über 4 Jahre oder 5 Jahre und war immer noch bei 85%.
Also. Ja, und 85% von der Akkuleistung. Wenn man es neu kauft, dann hat man meistens zu viel Akkuleistung. Wenn man nach 30.000, 40.000 Kilometern bei 70% ist, ist es meistens noch ausreichend. Also das ist wirklich nicht das ist wirklich kein echtes Problem. Grundsätzlich mal als Leitspruch könnte man sagen, wenn man den Akku lagert, sollte man ihn so lagern, wie man ein gutes Hardcover-Buch lagert. Dann fühlt sich der Akku wohl. Nicht zu warm, nicht zu kalt, nicht feucht, nicht zu viel Licht.
Okay, und eine gewisse Akkuladekapazität mit, wenn man die einlagert?
Ja, wenn man die Akkus für längere Zeit einlagert, ohne sie benutzen zu wollen, dann empfiehlt, je nach Hersteller ist ein bisschen unterschiedlich, aber empfiehlt sich grundsätzlich so eine halbe Ladung oder ein bisschen mehr im Akku zu lassen. Also nicht vollladen, nicht leer weglegen und spätestens nach einem halben Jahr nochmal kurz an die ans Ladegerät anstecken, um zu gucken, wie der Akku gerade so drauf ist und dann nochmal den aufzuwecken.
Also wer keine Bücher hat, der kann die auch zu den Kartoffeln legen, oder?
Kartoffeln werden ähnlich gelagert, stimmt, auch trocken. Ja, ja, kannst du auch in die Kartoffelkiste tun.
Okay, gut, dann haben wir schon mal übers Laden.
Für die keine Bücher haben, alles klar.
Übers Laden haben wir jetzt gesprochen und übers Lagern. Hier ist noch der dritte Punkt, Transportieren, aufgeführt. Was gibt es da denn zu beachten?
Ja, es ist hier Urlaubszeit und viele fahren ja mit ihren Fahrrädern am Heckgepäckträger rum. Da ist ganz eindeutig, die kann man auch in jeder Bedienungsanleitung lesen, Akkus entfernen beim Transport.
Okay, und dann transportiere ich die einfach so im Auto?
Dann kannst du sie einfach so im Auto transportieren und wenn man jetzt so ein bisschen zugehört hat und aufgepasst hat, nicht auf der Hutablage und auch nicht in der Windschutzscheibe. Ich würde den dann vielleicht sicher im Kofferraum lagern und festbinden, also sicher lagern, sodass er nicht verrutschen kann. Weil die haben ja schon ein bisschen Gewicht und sind dann auch ordentliche Geschosse. Also man muss sich schon vernünftig, also brauche ich nicht erzählen, weil jeder weiß, wie man Auto Sachen lagert, ja.
Aber was wäre denn jetzt, wenn der Akku zum Beispiel irgendwo mir aus der Hand fällt oder im Auto doch nicht gesichert ist und irgendwo gegenhaut? Gibt es da Risiken?
Also ja, das ist natürlich das größte Problem bei Akkus, wenn sie runterfallen, wenn sie so einen Crash mitmachen, wenn du einen größeren Crash mit dem Fahrrad hast vielleicht sogar. Das ist die große Gefahr bei Akkus, dass dann natürlich da Schäden entstehen können, die dann auch dazu führen, dass ein Akku eventuell brennen kann. Also wenn der von außen deformiert ist, eine Beule hat oder sowas, dann unbedingt zum Händler gehen, der legt ihn in Quarantäne, der prüft ihn nochmal und dann gibt es einen neuen Akku.
Okay, also sehr gut zu wissen, dass das nochmal auch entscheidend ist.
Dafür ist es natürlich auch ganz gut, wenn man mit beim seinem Fahrrad, beim Kauf oder auch nach einer Reparatur eine Fahrradversicherung abgeschlossen hat, weil da ist auch die unsachgemäße Handhabung von Akkus mit abgedeckt. Das heißt, wenn er die runterfällt, dann steht die Versicherung sogar dafür ein. Ist natürlich Paddeligkeit, wenn einem der aus der Hand fällt, aber die Versicherung, die modernen Fahrradversicherungen decken das tatsächlich mit ab.
Okay, zu dem Thema kommen wir ja gleich auch noch. Wir haben ja in der Studie jetzt den zweiten Punkt, und zwar Halbwissen und Mythen im Straßenverkehr. So, hier gibt's einmal den Helmpflichtmythos. Und zwar glauben 25% der Befragten fälschlicherweise, dass es eine Helmpflicht gibt auf dem E-Bike.
Das ist erstaunlich. Also ich glaube nicht, dass 25% der E-Bike-Fahrer überhaupt einen Helm tragen. Die glauben dann daran und setzen den nicht auf, oder? Also das ist ja krass. Also ja, wahrscheinlich stimmt meine Zahl auch nicht, weil wahrscheinlich fahren mehr als 25% doch mit dem Helm. Aber natürlich ist das E-Bike, es ist, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen genauer sein, das E-Pack, das Pedelec, also bis 25 Stundenkilometer, was eine Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometer hat, jetzt um das nochmal noch ein bisschen konkreter zu machen, ist ein Fahrrad. Und ein Fahrrad, auf einem Fahrrad brauche ich keinen Helm tragen. Also brauche es nicht richtig. Ich muss keinen tragen. Ich sollte und ich brauche das auch, aber ich muss es nicht. Nicht von Gesetzes wegen.
Das ist dann nur bei den S-Pedelecs der Fall.
Das ist was anderes. S-Pedelecs, die haben eine Tretunterstützung bis 45 Stundenkilometer und die haben auch eine Helmpflicht und eine Versicherungspflicht. Okay. Und eine Straßenbenutzungspflicht.
Okay.
Und ein Radwegeverbot.
Jetzt hast du gerade 25 km/h und 45 km/h erwähnt. Der Mythos, der hier nochmal beschrieben ist, ist, dass 70% der Dachregion glaubt, dass E-Bikes ein Tempolimit von 25 km/h haben.
Also die Pedelecs, genannt auch E-Bikes, haben eine Tretunterstützung bis 25 Stundenkilometer. Aber ich mache mal das Beispiel, wenn ich damit einen Berg runterfahre und fahre 35, dann fährt das ja offensichtlich schneller als 25 und es hat auch kein Tempolimit 25, sondern es darf so schnell fahren, wie es fährt.
Ja.
Es unterstützt allerdings elektrisch nur bis 25 Stundenkilometer.
Okay, also.
Aber ich kann natürlich, wenn ich so viel Muskelkraft habe, also wenn ich Pogacar bin, dann kann ich damit auch ständig 35 fahren.
Okay, also es gibt in Deutschland zumindest auch kein Tempolimit auf Radwegen. Also ich war jetzt gerade ja in Belgien.
Das sehe ich anders.
Aber kein ausgeschildertes.
Es gibt kein ausgeschildertes Tempolimit auf Radwegen. Aber es gibt viele Gerichtsentscheide dazu, wie schnell man auf Radwegen fahren darf.
Okay.
Also auf gemeinsam genutzten Geh- und Radwegen ist die Höchstgeschwindigkeit 6 km/h. Mhm. Also schon das blaue Schild Radweg, aber mit einem waagerechten Balken dazwischen. Mhm. Wenn der senkrecht ist, also Geh- und Radweg getrennt, dann darf ich schon ein bisschen schneller fahren, aber auch nicht viel schneller als 10 oder 12 Stundenkilometer.
Oh wow, okay.
So, und das ist gesetzlich so nicht festgehalten, weil ja ein Fahrrad auch keine Geschwindigkeitsmesseinrichtung hat und auch keine braucht, kann ich ja nicht wissen, wie schnell ich fahre. Aber es gibt schon einige Urteile, wo Radfahrer mit Teil- oder Hauptschuld gekriegt haben, wenn sie zu schnell gefahren sind.
Okay, zu den Radwegen kommen wir gleich nochmal im Detail. Was mir in Belgien allerdings aufgefallen ist, und ich glaube, das Land ist hier bei der Befragung gar nicht mit dabei, aber da gibt es tatsächlich richtige Tempolimit-Schilder, aber da dürfen auch die S-Pedelecs mit auf den Radwegen fahren. Also da hast du dann manchmal so Radwege, da steht dann dieses normale Tempolimit-Schild mit 20
km/h. Was ich auch wirklich schlau finde, also warum nicht auf Radwegen auch Tempolimit-Schilder aufstellen? Also jetzt könnte man sagen, ja, noch mehr Schilder. Ich will ja gar nicht viele Schilder aufstellen, aber es gibt halt so Radwege, wo man eventuell sagen sollte, es wäre ganz gut, wenn ihr hier nicht so schnell fahrt, wie ihr meint, dass ihr fahren könnt.
Ja.
Also ich hätte da in Cuxhaven schon einige Beispiele und ich kann mir auch woanders ganz gut Beispiele vorstellen, wo das durchaus Sinn ergeben würde.
Ja, gerade da, wo die Verkehre sich treffen, ne? Das ist dann eben so. Ja.
Wo auch Mischverkehr ist und sowas und dann kann man ruhig auch mal 10, 5 oder 6 Stundenkilometer hinschreiben.
Ja, und jetzt kommen wir zu deinen Radwegen, nämlich die Radwegnutzungsregel ist unklar und zwar wissen nur 40% der Befragten, wie und wann sie einen Radweg benutzen müssen.
Glaube ich nicht.
Das glaubst du nicht?
Ich glaube nicht, dass es 40% sind. Wenn es 4 sind oder 14, dann wäre es schon viel, glaube ich.
Okay.
Die glauben vielleicht, dass sie wissen, wie das benutzt, wie die Benutzungspflicht ist, aber diese Gesetzeslage zur Pflicht der Benutzung von Radwegen ist, finde ich, schon sehr, sehr umfangreich und sehr diffizil zu betrachten.
Okay, wollen wir mal irgendwo anfangen?
Wo blaue Schilder sind, muss ich auf dem Radweg fahren. Können wir schon mal festhalten.
Okay, da ist eine Radwegbenutzungspflicht.
Es sei denn. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Ausnahmen, wo ich das nicht machen muss.
Okay.
Also grundsätzlich, wenn der Radweg nicht in dem Zustand ist, dass ich da sicher drauf fahren kann, muss ich da natürlich nicht drauf fahren. Das trifft wahrscheinlich auf die allermeisten Radwege zu.
Da haben sie dann nur vergessen, die Schilder abzunehmen?
Ja, sie sind vielleicht schon länger da, sind vergessen worden abzunehmen, fälschlicherweise aufgehängt, da gibt es ja viele Gründe. Wenn ich aus Erfahrung weiß, dass da immer Scherben drauf liegen, muss ich den natürlich nicht benutzen. Und ich muss den auch nur benutzen, wenn er straßenbegleitend ist. Also wenn der von der Route der Straße abweicht, mehr als, das ist auch noch nicht genau festgelegt, aber ich weiß, mehr als 20, 30 Meter, dann muss ich den nicht benutzen. Dann kann ich weiter auf der Straße fahren, das wäre auch blöd. Wenn die Straße mich dahin führt, wo ich hin will, oder der Radweg woanders hinführt, dann muss ich nicht auf dem Radweg fahren. Ich muss dann ja auch irgendwo dahin kommen, wo ich hin will.
Und das sind offizielle Regeln, die du hier gerade nennst, oder sind das die Larschhorschen Gesetzesinterpretierungen?
Nein. Das sind gesetzliche Interpretierungen, die nicht von mir sind, keinesfalls, die aber auch teilweise so festgeschrieben sind und teilweise in Urteilen festgelegt sind.
Ja, dann hast du eben schon so ein bisschen über die Tempovorgaben auf diesen Radwegen gesprochen, also 10 km/h, 6 km/h. Das ist ja schon extrem wenig, ne? Also wenn man jetzt überlegt, dass die meisten Radfahrenden durch das motorisierte Begleiten von E-Bikes ja doch deutlich schneller unterwegs sind, kann ich ja eigentlich nirgendwo mehr auf dem Radweg fahren.
Vielleicht ist das auch mit den rasenden Rentnern, mit den rasenden E-Bikes gemeint, wenn die tatsächlich 20 fahren. Wir haben ja schon gehört, weiter unterstützen als bis 25 tun die ja gar nicht. Und 25 Stundenkilometer halte ich noch nicht für wahnsinnig schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist in einigen Situationen vielleicht auch nicht langsam, aber wahnsinnig schnell ist es wirklich nicht. Ich glaube, bei 25 Stundenkilometer lässt sich noch alles einigermaßen managen. Aber ja, es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo 20 oder 25 Stundenkilometer viel zu schnell ist.
Jetzt frage ich mich natürlich, also wenn ich bei einem gemeinsam genutzten blauen Radwegschild, wo diese Linie waagerecht ist, schon 6 km/h Begrenzung hätte, da kippe ich ja schon um. Quasi.
Ist schon schwierig zu fahren.
Ist schon schwierig zu fahren. Und jetzt gibt es noch das Schild, wo ein Fußweg ist und darunter steht Fahrradfrei. Muss ich dann noch langsamer fahren?
Auch 6 km/h.
Okay, auch 6 km/h. Genau. Da darf ich aber selber entscheiden, wo ich fahre. Also ob ich da den benutze oder ob ich auf der Straße fahre.
Also das blaue Schild bildet ja auch nur zu Fuß gehende ab und hat ja keine Auswirkung auf Radfahrer. Die dürfen nur diesen Fußweg ausnahmsweise mal mit benutzen.
Ja.
Also ich meine, in Cuxhaven typisches Beispiel, alle reden von dem Radweg, der nach Ollander führt, Elbe-Radwanderweg. Gibt es gar nicht, das ist nur Fußweg.
Okay.
Da steht nur Fußweg, Radfahrer frei. Und wir sind doch da gerade vorgestern sind wir lang gefahren, da war ein mega Stau, ne?
Ja.
An Radfahren. Also ja. Ich habe nicht gedacht, dass da wirklich so viele fahren. Das war ja, da war kurz der Bahnübergang gesperrt. Ich weiß nicht für wie lange, vielleicht 10 Minuten. 100 Radfahrer. Also ein richtiger Stau.
Also Rückstau. Die haben den Autoverkehr angehalten, um die Radfahrer an der Schranke vorbeizuschleusen.
Genau.
Das war schon echt irre. Das habe ich auch noch nie gesehen in Cuxhaven.
Ja, Polizei, Bahnmitarbeitende, Polizei, alle waren da und die Radfahrenden wurden dann über die Schienen gelotst und die Autofahrer mussten warten. Aber also was mich wirklich fasziniert hat, war dieser lange Rückstau an Radfahrenden da.
Ja, das fand ich auch.
Also das ist allerdings tatsächlich nur ein Fußweg.
Okay, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar hat man ja ganz oft das Szenario, da ist ein Weg. Man möchte ihn mal nicht betiteln, weil man vielleicht gerade nicht weiß, was das für ein Weg ist oder da kein Schild steht. Gibt es ja auch Wege, die begleitend dann an der Straße sind, ohne Beschilderung. Und dann fährt ein Auto an dir vorbei und sagt, du sollst da drauf fahren. Meinetwegen ist es auch nur eine Breite von einem Backstein. Solche Wege, darf ich die überhaupt befahren, wenn da gar kein Schild steht für Fahrradfahrer?
Du darfst mit dem Rad eigentlich schon überall fahren, es sei denn, es ist verboten. Also typischerweise wären es ja so Waldwege oder sowas. Die darf ich ja befahren. Es muss ein Weg sein.
Ja.
Also das ist wichtig, dass es ein Weg ist. Man darf jetzt nicht Trampelpfade benutzen zum Beispiel. Da dürfte man auch nicht drauf gehen, aber man darf da auch nicht drauf fahren. Deswegen gibt es aber trotzdem natürlich Trampelpfade, Single Trails und das sind ja auch die, die sogar nachher noch im Wald ein bisschen mehr Spaß machen. Aber wenn es ein offizieller Weg ist, zum Beispiel ein Waldwanderweg, da ist so ein kleiner so ein Wanderetikett drauf, dann darf ich da auch mit dem Fahrrad drauf fahren.
Obwohl da nur ein Wanderetikett drauf ist?
Tatsächlich, ja.
Okay. Aber wenn jetzt zum Beispiel nur ein Fußwegschild ist, dann darf ich da nicht fahren.
Vielleicht müssen wir in Baden-Württemberg, ist es Baden-Württemberg? Ich glaube ja. Da gibt es ja nochmal Sonderregelung, 2 Meter Breite. Waldwege dürfen nur befahren, wenn sie mindestens 2 Meter breit sind.
Oh, okay.
Also die 2-Meter-Regel gibt es in Baden-Württemberg, glaube ich, ja. Also und in anderen Bundesländern kann es auch noch Sonderregelungen geben. Und dann gibt es natürlich ganz viele private Wege, Waldwege, die privat sind. Da muss ich natürlich gucken, ich darf da nicht durch, wenn da eine Absperrung ist und. Jetzt kommen wir aber wirklich in den Bereich, wo es ganz viele Sonderregeln gibt.
Okay, und wie kann man da durchsteigen?
Ich würde mal nach Gefühl fragen. Wenn ich ein komisches Gefühl hätte, dann würde ich den lieber wahrscheinlich nicht benutzen. Nur wenn da sowieso ganz viele fahrende Radspuren sind, dann fahre ich halt auch drauf.
Und wenn ihr über Zäune klettern müsst mit Stacheldraht oben drüber, dann ist es in der Regel ein Zeichen dafür, dass ihr da nicht hin sollt.
Wahrscheinlich sollte man da dann nicht fahren.
Okay, dann haben wir noch das dritte und zwar Ländervergleich, Tempolimit, Versicherung, Konfusion heißt die Überschrift. Hier haben wir jetzt, das erste haben wir schon besprochen, die Annahme des Tempolimits. Dann haben wir Unsicherheit bei der Pflicht zur Versicherung. Da sind 30% in der Dachregion unsicher, ob es eine Versicherungspflicht bei E-Bikes gibt.
Ja, die gibt es nicht.
Es sei denn, es ist ein S-Pedelec.
Das ist jetzt schwierig, weil Dachregion ist natürlich, da ist die Umfrage vielleicht auch ein bisschen ungenau, ne? Also für Deutschland gibt es das nicht.
Ja.
Für Österreich bin ich nicht im Game, weiß ich nicht genau. Mhm. In der Schweiz meiner Meinung nach ja.
Okay.
Also da die Dachregion zusammenzunehmen, ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Also in Deutschland gibt es keine Versicherungspflicht für Pedelecs-E-Bikes, außer für S-Pedelecs.
Ja, aber du hast vorhin schon die Versicherung angesprochen, wenn dir ein Akku runterfällt, dass es mit versichert ist. Sag doch mal ganz kurz, warum lohnt sich das?
Also dein Fahrrad, dein E-Bike oder auch nur dein Fahrrad bei einer Fahrradversicherung zu versichern, lohnt sich deswegen, weil die Versicherungen relativ günstig sind. Die sind in den letzten Jahren sogar günstiger geworden, weil immer mehr mit einsteigen und die meisten Menschen ihre Fahrräder doch sehr pfleglich und ordentlich behandeln. Und nicht nur das Diebstahlrisiko ist versichert, das ist klar. Das weiß ja jeder, dass das echt blöd wäre, wenn das Fahrrad weg ist. Es ist auch Teile-Diebstahl und Vandalismus versichert. Also dieses typische beim E-Bike Display geklaut oder Akku geklaut. Super ärgerlich, sehr, sehr viel Geld und das ist tatsächlich mitversichert. Vandalismus ist typischerweise auch so, ich habe den Tacho nicht abgekriegt, deswegen habe ich ihn abgebrochen oder das Schloss vom Akku ist aufgebrochen, aber der Akku ist trotzdem nicht rausgegangen, dann ist das Fahrrad kaputt. All solche Sachen sind mitversichert und was auch bei vielen Versicherungen mittlerweile geht, ist, man kann Verschleiß mitversichern, also dann hat man ein Budget, für das man das jedes Jahr auch reparieren lassen kann, das Fahrrad, dann hat man so ein rundrum Sorglospaket. Und eigenes Verschulden, nicht eingehaltene Garantieversprechen vom Hersteller, solche Sachen sind tatsächlich auch mitversichert. Das heißt, mir fällt der Tacho runter, mir fällt das Fahrrad von der Anhängerkupplung, also vom Anhängergepäckträger, fällt mir das Fahrrad runter oder ich fahre in die Tiefgarage rein und habe das Fahrrad noch oben drauf. So typische, super ärgerliche Sachen, die schon so doof sind, dass man nicht drüber reden will und sie super ärgerlich sind und dann werden sie auch noch teuer, die sind dann auch mitversichert.
Okay, aber dieses typische Argument von den Kunden, ja, ich habe ja eine Haftpflichtversicherung, das ist dann quasi komplett zunichte.
Die würde keineswegs dafür einstehen. Bei manchen Hausratversicherungen sind Fahrräder inklusiv und manche Hausratversicherungen haben dann auch schon ein bisschen nachgebessert. Aber wenn du mal in deine Hausratversicherung reinguckst, wo dein Fahrrad mit bei ist, dann steht da meistens von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens, ist es nicht gegen Diebstahl versichert. In europäischen Städten im Ausland ist es nicht versichert oder im ganzen europäischen Ausland ist es nicht versichert. Oder du musst es an mindestens so und so XY Gegenstände angeschlossen haben oder du musst dies und das und jenes. Es sind sehr, sehr viele Klauseln und Bedingungen im Kleingedruckten formuliert. Da müsste man mal hingucken, ob sich das wirklich lohnt oder ob das Fahrrad nicht immer um 23 Uhr beim Kino geklaut wird.
Ja. Also ich finde ja tatsächlich schon, ich habe jetzt ja auch durchs Leasing meine Fahrräder ja versichert, aber auch so finde ich den Vorteil von der Fahrradversicherung so genial, weil wenn du Fahrrad fährst, hast du den Beitrag durch den Verschleiß sowieso schon wieder drin.
Genau, also im Prinzip ist das nur so ein bisschen wie ein Abo auf die Werkstatt.
Ja.
Und das lohnt sich allemal. Und wenn man dann nochmal einen größeren Schaden hat, der einen sonst reinreißen würde, dann ist das natürlich ganz positiv für einen selber.
Ja, sehr cool. Dann kommen wir doch mal weiter. Vierter Punkt, Sicherheit muss nicht teuer sein. So, damit sind wir so ein bisschen gestartet. 20% aller Befragten wünschen sich klarere Sicherheitsinformationen. Hier sind sie. Falls du einer von diesen 20% bist oder einen von den 20% kennst, leite den Podcast weiter. Ja, das hätten gut, wir ja schon mal eliminiert.
Da sind ja schon einige Sachen, die wir genannt haben, aber ich glaube, vielleicht ist da ja auch noch mehr, was gewünscht ist. Es ging ja auch im Vergleich zu Infrastruktur, ne? Also im Vergleich zu Infrastruktur, genau. Würden bessere Informationen, mehr Aufklärung helfen. Also, wie Marlene schon sagt, diesen Podcast weiterleiten, empfehlen an deine Freunde, Freundinnen, an deine Bekannten. Dann hilft es auf jeden Fall, aber wir haben ja noch einen Pfeil im Köcher, ne? Können wir den schon mal anteasern, oder?
Ja, also diese Studie sagt ja ganz klar, für Hersteller und den Fachhandel ist eine klare Handlungsaufforderung, wir müssen nicht warten, bis neue Radwege betoniert werden, sondern mit verständlichen How-to-Guides, Aufklärungen am Point of Sale oder Trainingsangeboten lässt sich das Sicherheitsgefühl der Fahrer sofort verbessern.
Okay, also mit Aufklärung am Point of Sale, damit ist ja gemeint, wenn du dein Fahrrad im Fahrradhandel abholst, dann plan ein bisschen Zeit ein. Also wir planen immer 30 Minuten ein. In diesen 30 Minuten kriegst du das Fahrrad nochmal von Grund auf erklärt. Wir machen eine Übergabe, wir protokollieren die Übergabe auch, wir fragen dich auch, ob du alles verstanden hast. Du musst dafür unterschreiben, dass du weißt, wie alles funktioniert. Und das gibt dir schon mal die Sicherheit, dass du wenigstens alles schon mal gehört hast und schon mal ausprobiert hast. Ich finde, das ist schon mal der erste Schritt. Also wir haben ja ganz oft davon geredet, wie wir das machen, wenn du ein Fahrrad kaufst, mit, dass du Zeit dafür brauchst, dass du eine Stunde Zeit brauchst, dass du Bodyscanning machst, dass du eine Probefahrt machst, dass du eingewiesen wirst ins Rad und was alles passiert. Aber genauso ein wichtiger Punkt bei diesem Verkaufsprozess ist der Punkt, in dem das Fahrrad übergeben wird. Und das ist der Ort, wo wir dir nochmal alles zu dem Fahrrad erklären. Wir haben solche, das machen wir extra mit Terminen, damit das nicht zu hektisch wird. Und wir planen für den Termin immer 30 Minuten ein und das solltest du auch.
Genau, und trotzdem schafft man das ja oft nicht, in diesen 30 Minuten alle technischen Details zu erklären, die jetzt in so einer Anleitung von einem Fahrrad stehen. Was machen wir da denn?
Also typischerweise, was man nicht machen kann in diesen 30 Minuten, ist dein Handy noch mit dem Fahrrad zu koppeln, zu paaren und dir das Handy zu erklären. Aber das wünschen sich natürlich viele Kunden. Dafür machen wir aber extra Schulungsangebote.
Genau, da sind wir gerade bei, die zu entwickeln. Und ich denke mal, so spätestens im Winter, Herbst wird sich da das erste Angebot.
Genau, da kannst du dann kommen, kannst Navigation oder Koppeln oder Diebstahlsicherung, Wegversicherung, alles, was du wissen willst. Da können wir dann auch mit deinem Handy arbeiten und mit jedem persönlich arbeiten. Da gibt es dann Schulungsangebote. Und wir haben ja aber noch mehr.
Genau, und zwar zum Thema Trainingsangebote.
Genau, das ist ja die Idee ist uns ja gekommen eigentlich beim Bike Venture.
Genau.
Weil wir gesehen haben, wie beliebt diese Fahrtechnikkurse waren und auf welchem niedrigen Niveau manchmal eingestiegen werden muss oder sollte.
Ja, und da war das ja aber eher Fahrtechniktraining für Sportliche.
Für Leute, die schon auch sportlich fahren. Und wir haben trotzdem festgestellt, dass wir dann auf dem Berg waren und oben jemand gesagt hat, ach so, man kann hier auch eine Schaltung bestätigen, das wusste ich gar nicht. Ach so, das ist die Bremse für vorne. Das sind natürlich Sachen, die sollte man wissen. Und wir müssen uns immer wieder als Händler, Hersteller hinterfragen, haben wir das nicht gut genug erklärt? Setzen wir zu viel voraus? Also der Kunde ist aufgeregt, er fährt das erste Mal. Setzen wir einfach zu viel voraus? Oder müssen wir einfach noch mehr trainieren?
Ja.
Ja, müssen wir, ne?
Ja, ich weiß nämlich noch, als ich bei Rad und Tour damals angefangen habe und das erste Mal mit euch sportlich unterwegs war und ich habe Fahrradfahren als Kind gelernt, aber ich habe nicht Fahrradfahren gelernt. Bei mir fing das schon damit an, dass ich nicht wusste, welche
Seite meines Fußes unten sein sollte, wenn ich eine Linkskurve mache.
Genau. Also das sind, also ich würde es ja als Basics betrachten und genau das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und deswegen haben wir vom VSF auf dem Bike Venture kam die Idee auf, den VSF dazu zu bringen, ein Schulungsangebot zu machen, Train the Trainer. Da können jetzt Fahrradhändler hin, sich anmelden für 3 Tage zu Kerstin Kögler, die ja Trainerausbildung macht. Und dann werden die Fahrradhändler oder diejenigen, die bei dem Fahrradhändler zuständig sind, ausgebildet, um Fahrtechniktrainings für E-Bike-Fahrer zu machen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir noch mehr Sicherheit erzeugen können.
Ja.
Wenn wir wollen, dass die Leute sich noch sicherer fühlen, ist, glaube ich, das genau der Punkt. Train the Trainer.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass der Fachhandel da auch die richtige Ansprechperson ist. Also ich weiß, dass ganz in einigen Städten auch oft mal die Polizei sowas macht oder die Verkehrswacht oder sowas.
Und der ADFC.
Und der ADFC. Aber es ist natürlich noch cooler, wenn es direkt aus dem Fahrradhandel kommt.
Ich will auch kein Konkurrenzangebot zum ADFC, zur Polizeiverkehrswacht machen. Darum geht es gar nicht. Ich glaube einfach nur, dass das Potenzial unendlich viel höher ist als die wenigen Menschen, die bei der Volkshochschule, beim ADFC oder bei der Polizei sich trainieren lassen.
Ja.
Und vor allen Dingen, der Fachhandel ist ja nah dran an dem Kunden, der gerade ein neues Fahrrad hat. Und wenn du gerade ein neues Fahrrad hast, dann willst du doch mit dem Fahrrad auch gut umgehen können.
Und ich finde ja auch, was du schon sagst, nah dran am Kunden, man hat schon eine Beziehung zum Kunden aufgebaut, der vertraut dir. Und ich glaube, gerade was so diese Sicherheitssachen oder auch diese Blockaden vielleicht angeht, da ist Vertrauen dann auch ganz gut an der richtigen Stelle.
Also ich sehe da ein großes Potenzial. Ich hoffe, dass das ein großer Erfolg wird. Wir wollen das wirklich ganz, ganz niedrigpreisig, ganz niedrigschwellig anbieten, ganz unkompliziert. Vielleicht im Sommer, im Winter sogar in der Halle, dass man witterungsunabhängig dann Trainings machen kann. Ihr werdet das erfahren, also folgt dem Podcast, hört weiter zu, guckt in die Shownotes, abonniert den Newsletter, da steht es auf jeden Fall drin.
Ja.
Also wenn ihr als Erste dabei sein wollt, wenn ihr gleich beim ersten Training mit einsteigen wollt, abonniert den Newsletter, den Link findet ihr in den Shownotes und dann werdet ihr als Erster fahren, erfährst du als Erster, wann das Training losgeht.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Fühlt sich ein bisschen an wie 1. August heute.
Weil so viele Auszubildende hier schon wieder rumschwimmen.
Naja, also 1. August war ja irgendwie, wann war es? Sonntag, glaube ich. Ne? Also ja, wir haben 2 neue Auszubildende, Jenny und Marlene. Und das ist natürlich für dich jetzt, wenn du bei uns im Laden bist und da siehst ganz junge Damen hier rumlaufen. Gerade vielleicht in diesem August solltest du noch nicht zu viel von denen erwarten. Sie werden natürlich Namensschilder tragen, wird auch Auszubildende draufstehen. Lass sie mal so ein bisschen erstmal ankommen und warm werden. Das machen wir auch. Wir lassen sie auch erstmal ein bisschen ankommen und warm werden. Aber dann können wir sie eigentlich hier mal vorstellen, Helene, oder?
Genau, ich finde das sowieso, glaube ich, eine ganz coole Idee, die Leute, die hier bei Rad und Tour arbeiten, einfach mal mitzunehmen in unser Podcast-Studio und einfach mal ein bisschen besser kennenzulernen.
Also zumindest bei Rad und Tour Insight sollten wir vielleicht mal die Leute interviewen, was die hier bei uns machen, warum die hier arbeiten, wie viel Urlaub sie kriegen. Na, keine Ahnung, welches Fahrrad sie fahren oder was das für ein Hobby sie haben, oder? Das
ja.
Könnte doch mal ganz interessant sein. Und fangen wir dann mit den Neuesten an, oder?
Ja, direkt ins kalte Wasser, würde ich sagen.
Mit den beiden neuen Auszubildenden. Also wir haben eine neue Auszubildende im Kfz-Mechatroniker-Bereich und eine neue Auszubildende im kaufmännischen Bereich. Und du wirst sie in den nächsten Podcasts auf jeden Fall kennenlernen.
Zubehör, das begeistert. Empfehlungen für dein Bike.
Marlene, ich habe ein Geschenk gekriegt von Ortlieb.
Was?
Ja, die haben mir eine ganz nette Karte geschickt, wo drin steht, die bedanken sich für den Austausch und noch einen kleinen Packsack dabei.
Was ist das denn für ein Packsack?
Also es ist wirklich nur so ein ganz kleiner Packsack, den man auch als Rucksack tragen kann. Kann man immer brauchen, ist super praktisch, aber da geht es eigentlich nur um das neue Material, was sie mir mal zeigen wollten.
Okay, ich habe, glaube ich, in Erinnerung, dass die das jetzt alles irgendwie selber in-house machen.
Genau, die haben nämlich ein eigenes Material entwickelt, was sie in-house haben, was sie in-house verarbeiten, wo sie mehr Einfluss auch haben, wie das gestaltet wird und deswegen werden die Packtaschen jetzt noch, also die Plus-Taschen noch mal besser, noch mal anders. Nächstes Jahr allerdings erst.
Okay. Ich finde ja Ortlieb sowieso sehr genial als Marke von Fahrradtaschen oder Rucksäcken.
Es geht so.
Ja, aber sie sind wasserdicht, du kannst sie reparieren lassen.
Genau, also, das ist ja das Problem. Also sie halten ewig.
Du bist bei den Grünen, du bist nachhaltig.
Ja, also um da nicht in den falschen Hals zu kriegen, die Ortliebsachen sind super, die halten ewig. Ich habe immer noch meine ersten Taschen, also oder eine von den ersten Taschen habe ich immer noch. Wenn man andere Taschen haben will, weil neue Farben kommen, weil ein neues Modell kommt, weil eine andere Halterung kommt, weil was weiß ich, warum man eine neue Tasche haben will, es gibt, finde ich, ganz viele Gründe, da muss man irgendwie seine alten verkaufen. Also von daher Flohmarkt, eBay, Kleinanzeigen, was weiß ich auch immer, das ist bei Ortlieb ist das Pflicht irgendwie.
Ja, weil die halt eben so langlebig sind und du dem ein zweites, drittes, viertes oder zehntes Leben verpassen kannst.
Genau, also nicht wirklich ein Problem, sollte nur ein kleiner Scherz sein, aber die halten wirklich ewig, gehen nie kaputt und wenn sie kaputt sind, kannst du sie reparieren. Aber, und das ist glaube ich das Wichtige, die ganz normale klassische Backroller 20 Liter Tasche, die ist eigentlich ziemlich perfekt, um damit Reisen zu machen.
Und die gibt es ja auch schon ewig.
Die gibt es eigentlich von Anfang an. Die allerersten hatten, glaube ich, eine Deckelkonstruktion, aber dann gibt es die Backroller schon sehr, sehr, sehr lange und einfach die perfekte Tasche für alles. Für Einkäufe, Wochenmarkt. Ich kann sie dann noch oben offen lassen, da kann der Lauch da rausgucken. Ich kann sie zuwickeln, dann ist sie wasser- und luftdicht. Also eigentlich eine perfekte Tasche. Saunabesuch, Sport, Fitnessstudio, Radreise, die ist wirklich für alles geeignet.
Und die sind auch so wahnsinnig groß. Also ich finde, ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich damit meine Einkäufe mache. Und ich habe die tatsächlich benutzt, als ich 4 Monate auf mein Lastenrad verzichten musste. Und da habe ich gedacht, auf keinen Fall, no way geht mein Leben ohne Lastenrad und ohne Auto. Und es hat tatsächlich funktioniert, mit 2 Backrollern an der Seite meine Einkäufe zu managen, weil da einfach so irre viel reinpasst.
Ja, wie gesagt, wenn sie nach oben auflässt und das Baguette oben rausguckt oder was weiß ich, dann auf jeden Fall. Wirklich ein absolutes Raumwunder und super praktisch. Wer keine Backroller hat und Fahrradfahrer ist, dem fehlt was.
Dem fehlt was. Und es gibt ja auch jetzt irgendwie seit ein paar Jahren diese Organizer für diese Backroller. Ja, das, wenn
falls man das ordentlich haben will.
Falls man seinen keine Kleiderschrank
Ahnung,
ein-
keine
aufräumen
Ahnung, wer
will.
Sowas ordentlich haben will, aber kann man kaufen, ja.
Also wenn du auf Radreise deine Socken von den Unterhosen trennen möchtest, dann solltest du dir das Innenleben dazu noch besorgen. Aber sonst geh mal in deinen Fahrradladen des Vertrauens und schau dir die Tasche an, wenn du sie noch nicht hast. Einfach top.
Bellominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Regel 66, Marlin.
Aha, was steht da drin?
Hast du schon wieder nicht auswendig gelernt, ne?
Nee.
Aber kann ich dich beruhigen, du hältst dich eigentlich konsequent bis jetzt an Regel 66. Du bist ja auch noch jung.
Was hat das eine denn da mit der Regel zu tun?
Regel 66 besagt, kein Rückspiegel.
Also nur bei Radsport.
Ja, und da kommen wir jetzt vielleicht nochmal in die genaue Definition. Das ist jetzt noch, ich lese mal vor, was da steht. Rückspiegel mögen an Rädern wie dem, übrigens sehr treffend benannt, Surly Big Dummy oder einem Surly Long Haul Trucker erlaubt sein. An Zweiradsänften für die Reise. Nicht aber an deinem Vollblutrenner für die Straße. Nicht an deinem Mountainbike. Nicht an deinem Helm. Wenn jemand, der mit der Regel vertraut ist, die eine solche Abscheulichkeit verkauft hat, gib den Spiegel zurück und fordere eine Erstattung des Kaufpreises zuzüglich Zinsen und Schmerzensgeld.
Sehr gut. Also ich stelle mir gerade vor, ein Rückspiegel am Helm, das sieht ja so ein bisschen aus wie Biene Maya, denn diese Fühler.
Naja, also ein Rückspiegel am Helm sieht auch wirklich ein bisschen blöd aus. Ich finde das auch. Ich verstehe, warum man das macht. Ich bin auch tatsächlich öfter schon mal in der Versuchung gewesen, an meinem Rennrad einen Spiegel zu montieren. Also nicht ernsthaft, aber ich fahre ja viel S-Pedelec, da hast du einen Spiegel. Und wenn du dich an den Spiegel gewöhnt hast, den rückwärtigen Verkehr zu beobachten und du dann aufs Rennrad steigst, dann so, wo kann ich denn hier gucken? Ich muss ja umdrehen. Ja. Dann ist diese Umgewöhnung S-Pedelec, Rennrad. Da denkst du, ach, vielleicht wäre es ja ganz cool, einen Spiegel zu haben. Aber nee, es ist definitiv nicht cool. Und es ist definitiv Regel 66 einzuhalten, kein Rückspiegel.
Ja, also ich kenne ja diesen Rückschritt auch vom S-Pedelec jetzt aufs normale E-Bike beim Lastenrad. Ich habe mir an mein normales Lastenrad jetzt auch einen Rückspiegel rangebaut, weil ich finde, gerade mit so einem großen Geschoss ist es dann doch angenehmer, den Verkehr die ganze Zeit auch zu beobachten. Aber beim Rennrad, beim Gravel sehe ich das
beim
nicht.
Beim Rennrad, da kommt ja von hinten auch nichts, du bist ja eh der Schnellste.
Ja, so, also
ja, also ist tatsächlich so, sieht ein bisschen blöd aus. Ich weiß, dass viele Leute, die Road Captain machen, die Touren begleiten, die so ein bisschen die Gruppen führen, dass die schon ganz gerne mal einen Spiegel haben, einfach um auch die Mannschaft so ein bisschen besser im Blick zu haben. Also es gibt schon Gründe, aber deswegen wollen wir die Regel 66 keinesfalls aufweichen und wir haben ja Regel 1 vorgelesen und die Regeln sind einzuhalten und wir müssen darauf achten. Also von daher, Regel 66 steht fest. Und für alle anderen, die Reiseräder sänften oder eben keine Rennmaschinen fahren, ein Spiegel ist echt sinnvoll, total wichtiges Feature. Wir verkaufen auch viele Spiegel und an normalen Fahrrädern finde ich Spiegel auch durchaus angebracht. Marlene, halt, halt, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz zum Podcast von letzter Woche. Da haben wir über Lokalpolitik und über soziale Medien ein bisschen geredet. Da eskaliert ja gerade ein bisschen was.
Ah, soziale Medien würde ich das schon fast nennen.
Soziale Medien ist vielleicht das Richtige.
Du bist ja zum krassen Influencer geworden. Also ich saß gestern mit meinen Mitarbeitern im Büro und wir haben Popcorn uns fast schon gemacht und das ganze Spektakel beobachtet. 266 Kommentare, 367 Reaktionen auf dein letztes Reel.
Ja, ist tatsächlich viel und wird auch minütlich mehr. Ganz viele schwachsinnige Antworten natürlich. Ich muss jetzt hier wirklich schwachsinnig sagen, weil wenn so eine Antwort kommt wie total bekloppt oder Schwachsinn, dann ist natürlich das inhaltlich nicht sonderlich konstruktiv und das kann man sich auch sparen. Ist ganz schön, weil so geht das Ding wenigstens noch mal ein bisschen steil. Also von daher schreibt von mir aus auch Schwachsinn rein. Aber handfeste Beleidigungen sind natürlich auch dabei. Und immer wieder die falsche und völlig verquere Annahme, Radfahrer hätten keine Infrastruktur verdient, weil sie keine Steuern zahlen. Mhm. Also die Autofahrer zahlen ja alle Steuern. Und deswegen sollten wir Straßen bauen und Straßen sanieren, aber Radwege sollten wir lieber nichts machen. Und diese Aussage ist hier von den hunderten Kommentaren wahrscheinlich 40, 50 Mal dabei.
Aber wir wissen auch, dass Autofahrer auch Fahrrad fahren.
Naja, vor allen Dingen wissen wir ja, und das finde ich eigentlich das Entscheidende, jeder Kilometer Auto, den ein Autofahrer fährt, kostet die Gemeinschaft, also uns Bürger, also dich, mich, Geld. Der bezahlt also durch seine Abgaben, Kfz, durch seine Spritabgaben, zahlt der nicht so viel in das Steuersäckel ein, wie er den Staat kostet. Jeder muss für den Kilometer, den der Autofahrer alleine selbst mit seinem Auto fährt, muss jeder Bürger noch was drauflegen, dafür das andere Auto fahren. Und bei zu Fuß gehen und Fahrradfahren ist das genau andersrum. Jeder Kilometer Fahrradfahren zahlt was in die Gemeinschaft ein, spart der Gemeinschaft Geld. Und wenn man das, also das ist ja die Wahrheit, die ist ja unumstößlich, die ist bewiesen. Und wenn man das mal voraussetzt, dann ist natürlich totaler Quatsch von Fahrradfahrern, auch noch eine Steuer zu verlangen oder zu sagen, wir wollen keine Radwege bauen, weil das wollen wir von dem Geld der Autofahrer nicht bezahlen. Die Autofahrer, jeder, der ein Auto nutzt, also alle Autonutzenden, zahlen kein Geld in die Gemeinschaft ein, sondern kosten der Gemeinschaft Geld.
Also ich sehe deinen Puls auf der Stirn.
Ja, aber das ist nur, da müssen wir zu stehen, das ist ja nun mal eine Tatsache. Das kann ich doof finden oder nicht doof finden. Entweder müssen wir Autofahren teurer machen oder wir müssen uns dazu bekennen, dass wir Autofahren staatlich fördern. Das sollten wir dann auch so benennen. Das ist ja auch okay, wenn der Staat, wenn wir uns alle zusammentun und sagen, ja, wir wollen Autofahren fördern, wir bezuschussen staatlich das Autofahren, was im Augenblick so ist, ist das ja völlig okay. Können wir ja sagen, aber wir können dann nicht sagen, wir bezuschussen das zwar, aber wir behaupten dann das Gegenteil.
Ja, ich find's irre, was da unter den Kommentaren abgeht. Also, liest du die alle? Also,
Nein, so ein dummes Zeug. Also, vieles davon lese ich. Manchmal schreibe ich auch noch eine Antwort, aber nein, das ist zu doof, das zu lesen, das meiste. Ihr könnt ja mal versuchen, das zu lesen. Ich bin, das ist nicht zu machen. Außerdem ist es ja auch unter der Gürtellinie, zieht mich runter, ist beleidigend, das ist grüne Schwachköpfe, Arschlöcher, ihr sollt sterben, ich will ein zeugenfreies Treffen, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Bedrohung, Beschimpfung, Beleidigung, ist ja alles dabei, dummes Zeug. Ich will das nicht alles lesen, weil das verbessert die Stimmung bei mir ganz sicher nicht, deswegen lese ich das erst gar nicht.
Ich finde es halt irre, also wie viele Leute sich da auch als offiziell AfD-Wählende deklarieren. Also es ist
für alle, die ein Kraftfahrzeug im Profilbild haben.
Nee, aber auch so das wirklich im Text deklarieren, ne? Also nachdem man schon nur die AfD und endlich wieder zurück zu Deutschland, wo ich mir denke, Alter, also
verrückt.
Ja.
Aber da ist ja die klare Äußerung letztes Mal schon gewesen. Hört euch den Podcast von letztes Mal nochmal an. Hört ihr den nochmal an, falls du den nicht mitgekriegt hast. War ein bisschen Wahlwerbung, sehr politisch, sehr lokal politisch und lokal wahlkampflastig. Aber genau, falls dich das interessiert, kannst du ja nochmal reingucken. Und ansonsten in den sozialen Medien. Asozial.
Wichtig. Unterstütze deine Lokalpolitiker und bau sie auf, wenn sie so einen Shitstorm bekommen. Da darfst du auch gerne was Positives schreiben.
Genau, positiver Kommentar und kleine Unterstützung wäre natürlich jetzt ganz nett. Danke.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich dreh' einfach an. Regen oder Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht. Wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer. You see, zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Together, right to the end. Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Für Kopf, für Herz und für Revolution. Cycling is always the answer. My friend, let's ride together, right to the end.